Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Mein Name ist Jens und ich habe heute mal wieder einen sehr, sehr spannenden Gast mit dabei, und zwar Philipp Schmidt. Philipp arbeitet bei Google DeepMind und bei ihm liegen Themen wie Agents, Gemini, Gemma, Developer Relations und so weiter und so fort. Also super spannende Themen. Und er ist eigentlich Entwickler, kommt aus Nürnberg, hat aber schon eine ganze Weile jetzt selber keinen Code mehr wirklich geschrieben, sondern reviewed viel mehr. Und mit ihm habe ich über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, die super spannend, aber auch relevant sind. Zum einen Themen wie lokale LLMs, also lokale Sprachmodelle, wo stehen wir gerade, wohin geht die Entwicklung? Wie sieht es mit Agenten und Agents aus? Wie sieht es mit Skills aus? Was sind eigentlich Skills? Wir haben so ein bisschen rumgenerdet, es ist aber auch so ein bisschen Education-Podcast. Viele Dinge werden geklärt, was sind Agents, was sind Skills, was ist Open Weights, was sind Weights? Also sehr, sehr spannende Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall durchzuhören, um einfach mal aufzugreifen und aufzusaugen, wie Philipp so arbeitet, wie er so den Blick aus seiner Bubble auf das Thema so sieht. Also von daher viel, viel Spaß und jetzt ab in die Folge.
New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, moin Philipp. Schön, dass du mit am Start bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Für alle, die dich trotz der kleinen Intro noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer du bist, wo du sitzt und was du tust und warum eigentlich.
Genau, ich bin Philipp. Ich bin gebürtig Schwabe, würde ich sagen, also aus einem kleinen Dorf bei Stuttgart. Mittlerweile wohne ich in Nürnberg. Bin Teil des Google AI Studio Gemini API Team bei Google DeepMind. Und sage ich mal, habe ursprünglich sehr viel im Open-Source-Bereich gemacht, war vor Google bei Hugging Face, war dann bei einem kleinen Startup hier in Nürnberg, alles, sage ich mal, noch vor Bird und auch vor ChatGPT und begeistere mich sehr stark für KI, ja.
Sehr cool. Ich meine, das vereint uns, glaube ich, aktuell auch dann in den sehr wilden Zeiten. Und was genau machst du bei Google? Also wie kann man sich deinen Arbeitsalltag so vorstellen?
Ja, ich muss dazu sagen, es ändert sich täglich mittlerweile. Wir sind jetzt auch nicht mehr irgendwie Software-Engineer, sondern jeder bei uns im Team trägt fast jetzt eigentlich den Titel of Member of Technical Staff, weil durch KI, durch Gemini, durch Agenten hat sich halt das alles so ein bisschen geändert und es ist nicht mehr so, Person A macht Softwareentwicklung, Person macht Produktmanagement, Person C macht dann irgendwie Marketing, sondern man arbeitet halt jetzt gemeinsam an Projekten, fokussiert sich eher ein bisschen darauf, was einem Spaß macht oder wo man halt seine Stärken hat. Und ich bin vor allem bei uns für die Gemini API und vor allem für die neue Interactions API oder Managed Agents zuständig, mache alles von Blogposts schreiben bis zu Testen, bis zu neuen Pull Requests, neue Features, alles. Also ich sag mal so, durch KI können wir halt jetzt alles mehr oder weniger machen. Und da, wo halt am meisten gebraucht wird oder wo der Impact am größten ist, das wird so ein bisschen umgesetzt. Aber ursprünglich würde ich sagen, ich bin Entwickler und damals auch zu Google gekommen mit dem Gedanken, Developer Relations Engineer zu sein und mehr oder weniger Entwicklern oder heutzutage jedem Builder eigentlich zu helfen, wie sie KI adoptieren können, mit Gemini zusammen bauen können, wie sie darüber lernen können und was uns halt so ein bisschen auszeichnet.
Mega spannend. Direkt zwei Fragen dazu auch noch, die gar nicht im Skript stehen. Punkt 1, codest du aktuell mehr oder weniger durch KI?
Also manuell Code schreiben mache ich gar nicht mehr. Also das ist wirklich komplett weggefallen. Ich meine, wir haben jetzt Juli. Ende letzten Jahres war so für mich der große Break zwischen, ich habe irgendwie so ein bisschen Autocompletion oder so ein paar Agents, die mir helfen, zu jetzt gar keinen Code und alles mehr nur Code Review. Und ich würde sagen, wenn ich meinen Tag einschätzen müsste, beschäftige ich mich schon 50-70% mit Dingen, die mit Coding zu tun haben, von irgendwelchen, sage ich mal, neuen Ideen oder Anwendungen bauen und testen, zu irgendwelche eigenen Tests, Evals, kleine Agenten bauen oder einfach nur meinen Workflow ein bisschen zu automatisieren oder anzupassen, weil es gibt einen neuen Skill, es gibt ein neues Modell und es verändert sich ja immer. Also ich beschäftige mich trotzdem noch hauptsächlich mit Code, viel mehr mit Code lesen und darüber nachdenken und verstehen, weniger mit Code schreiben.
Es ist, glaube ich, auch krass, wie sich dieser Arbeitsalltag für Entwickler und Entwicklerinnen so verändert hat, Würdest du denn behaupten, mein Code lesen ist natürlich auch eine Arbeit, aber trotzdem hat sich wahrscheinlich dein Output auch vervielfacht, oder?
Ich glaube, wenn ich es einfach objektiv betrachten würde, was ich jetzt am Tag mache im Vergleich zu einem Jahr, like definitiv 10x oder irgendwie sowas, aber die Arbeitsweise verändert sich halt. Also meine Erwartungen an mich oder die Dinge, die ich umsetzen möchte oder die ich mir vornehme, sind halt um Vielfaches größer, als ich noch vor einem Jahr irgendwie hatte. Und mittlerweile entwickelt sich alles noch viel mehr hin zu, okay, wie kann ich Zeit investieren, einen Rahmen schaffen und etwas definieren, was ich dann wirklich zu Gemini geben kann, was dann mehrere Stunden oder auch Tage komplett autonom daran arbeitet, mir hin und wieder mal ein Update darüber gibt, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind oder ob ich mal reinschauen kann, hin zu halt wirklich komplett einfach einen Tag lang was experimentieren, was ausprobieren, mir dann ein Fazit zu geben und dann schaue ich da weiter. Also wirklich schon sehr, sehr anders und sehr, sehr viel schneller. Aber man muss halt immer wieder dafür bereit sein, alle ein, zwei Monate gefühlt sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was kann ich jetzt anders machen? Was hat sich verändert? Kann ich irgendwie was verbessern? Und was schon auch schwierig ist, weil du halt nie in diesen gewohnten Flow reinkommst, ein bisschen.
Das ist krass, du musst irgendwie alles, deine Arbeit alle paar Monate irgendwie hinterfragen. Wie sehr ist denn paralleles Arbeiten bei dir so der Fall? Ich merke das selber bei mir, dass ich auch viele Sachen einfach mal anstoße, laufen lasse und dann nicht nur eine Sache abarbeite, sondern parallel viel. Ist das bei dir auch so der Fall?
Also ich habe aktuell auch mehrere Agents laufen, die machen so ihre Dinge nebenher und ja, ganz viel. Ich versuche aktuell so ein bisschen für mich die Balance zu finden, weil dadurch, wenn man ganz viel parallel macht und halt Dinge asynchron fertig werden, bin ich halt kontinuierlich am Kontext wechseln, was doch sehr intensiv ist, sage ich mal, von der Arbeitswelt her. Und dadurch, dass du gefühlt alle paar Minuten ein neues Update bekommst, tue ich mich ein bisschen schwerer mit hinsitzen und eine Stunde irgendwas lesen oder reviewen, sei es ein neues Paper, sei es irgendwas, wo ich mich gern weiterbilden möchte. Da merke ich selber, dass es schwieriger wird, weil du diesen constant Feedback hast und es viel einfacher ist, irgendeinen Prompt zu schreiben und zu warten, was zurückkommt. Da versuche ich gerade so ein bisschen Zeitblöcke zu setzen, dass, hey, wenn ich mich wirklich fokussiert auf was konzentrieren möchte, dass ich nicht in meinen irgendwie Agent-Dashboard oder Overview reinschaue, keine Benachrichtigungen anhab, weil sonst ist das Verlangen viel zu groß, kurz reinzuschauen, kurz ein Update zu geben, wieder eine halbe Stunde laufen lassen. Aber ja, kontinuierlich parallel eigentlich. Außer wenn ich dann wirklich mal mich auf etwas fokussieren möchte, teste ich aktuell, okay, kann ich alles um mich herum ausblenden, dass ich wirklich nicht abgelenkt werde.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich in Zukunft immer wichtiger, weil sonst, ich kenne das selber bei mir, guckt man mal eben rein, gibt es da noch ein Update, wolltest du irgendwie weiterkommen, kannst du das irgendwie neu triggern, muss da irgendwie was an Kontext geben. Das ist dann echt ein, wie du sagtest, krasser Kontextwechsel. Und erstmal danke für die Insights. Letzter Punkt dazu auch noch. Wie du hast gerade angesprochen, ihr seid alle jetzt Technical Engineers oder Part of Technical Team, war das, glaube ich?
Member of Technical Staff.
Genau, Member of Technical Staff, so rum. Wie setzt sich denn dann Teams zusammen, wenn plötzlich jeder für alles zuständig ist? Ist das nicht dann auch schwierig, dann zu wissen, wen spricht man denn da gerade an? Oder ist vieles einfach nur der nächste beste Agent?
Also das ist nicht etwas, was, sag ich mal, überall in Google, sag ich mal, verteilt ist, sondern das ist eher, sag ich mal, bei der Gemini API, AI Studios etwas, was wir halt sehen, was sich weiterentwickelt, weil es können mittlerweile halt Produktmanager oder auch Designers halt wirklich direkt Dinge contributen oder halt einen Prototyp bauen, was halt weggeht von dem bisherigen, ich schreibe ein Design-Spec, gibt es zu Engineering. Engineering schaut sich das irgendwie ein bisschen an und versucht es dann umzusetzen und komme ich wieder zurück. Das hat sich halt ganz, ganz verändert. Aber es gibt trotzdem noch ganz klar Rollen. Also die meisten Softwareentwickler bei uns sind immer noch Softwareentwickler. Es ist, glaube ich, eher so, dass weniger technische Nutzer jetzt mehr technisch geworden sind, als dass technische Nutzer weniger technisch geworden sind. Also es ist eher so, dass mehr Menschen jetzt dazu beitragen können oder Dinge anders auszuprobieren, wo man halt vorher vielleicht einen Entwickler dafür gebraucht hat oder nicht. Und dass man nicht mehr weiß, wer genau wofür zuständig ist, es sieht man langsam. Wir versuchen da so ein bisschen uns ranzutasten, dass du halt trotzdem noch, sag ich mal, gewisse Bereiche hast, in denen du dich halt mehr darauf fokussierst. Gerade wenn ich jetzt von unserem Developer Experience Team ausgehe, wir haben halt Kollegen, die sich gezielt auf Gen Media, also alles, was mit Omni oder Nano Banana zu tun hat, fokussiert sind. Manche machen Live, also alles, was mit der Gemini Live oder mit den Text-to-Speech-Modellen zu tun hat. Ich habe einen starken Fokus auf den ganzen Agent-Bereich. Wir haben Kollegen, die machen nur speziell neue Model-Releases oder halt die Main-Model-Line. Dann haben wir spezielle Team-Member, die viel mit Gemma machen. Das heißt, es ist eher so Modell-Bereich orientiert und weniger Softwareentwickler, Produktmanager und so weiter.
Ja, spannend. Ich glaube, genau diese Richtung sehe ich halt auch. Designer können halt auch einfach mal einen Prototypen bauen. Ich glaube, dann zu gucken, so ab welchem Punkt macht es Sinn, vielleicht noch einen Entwickler mit reinzunehmen, weil das dann irgendwie in die falsche Richtung geht. Ich glaube, das ist dann auch die Herausforderung, aber auch spannend, dass sich auch diese Teamstrukturen einfach ändern. Jetzt haben wir ganz viel über Agents gesprochen und ich glaube, das ist ja auch so ein Wort, was letztes Jahr schon viel irgendwie durch die Gegend geschwirrt ist und letztes Jahr vor allen Dingen war es ja auch so, dass aus meiner Brille überall ein Agent irgendwie anders verstanden wurde. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass in Copilot war, glaube ich, ein Agent oft einfach ein GPT. In ChatGPT war es ein GPT, ihr habt eure Gems, das war irgendwie auch dann Agent, irgendwie auch wieder nicht. Jetzt sind wir Ende Juli 2026. Was ist denn für dich ein Agent, wenn du es definieren müsstest?
Also die einfachste Definition, die ich mittlerweile nutze, ist einfach ein KI-Modell in einem Loop, welches Tools benutzen kann. Und es nutzt so lange Tools, bis es eine Textnachricht generiert. Die, sage ich mal, ein bisschen genauere Definition wäre mehr, dass ein KI-Modell den Kontrollfluss beeinflussen kann. Und das, finde ich, hat mir ganz am Anfang geholfen, darüber nachzuvollziehen oder zu verstehen, was jetzt ein Workflow ist oder was halt ein Agenten ist. Ganz am Anfang, sage ich mal, die ersten LLM-Anwendungen, vor allem im Retrieval-Augmented-Bereich, waren ja immer, ich habe irgendwie einen Input-Text, dann mache ich irgendeine Datenbank-Abfrage und suche irgendwie in meinen Embeddings irgendwelche Texte, die dazu passen. Dann nehme ich die Texte und packe sie zu meinem LLM und das LLM generiert eine Antwort. In dem Bereich war der Flow immer dasselbe. Ich habe immer den Prompt, immer das Nachschauen, immer das Zusammensetzen, immer die Anfrage an das LLM. Das ist kein Agenten, weil das ist vordefiniert, welcher Schritt nacheinander passiert. Und bei einem Agenten, und ich glaube, das hat jetzt auch hoffentlich mittlerweile fast jeder verstanden, gebe ich meinem KI-Modell Tools. Also ich kann irgendwie Google-Suche nutzen, ich kann irgendeinen Pfeil erstellen, ich kann irgendwas nachschauen. Und das Modell entscheidet selber, welches Tool wann genutzt werden soll und wann es aufhört, Tools zu nutzen und dann, um dann eine Antwort zu generieren.
Okay, mega spannend. Und du hast gerade genannt Loops. Was sind für dich ein Loop? Ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die es nicht gehört haben.
Ja,
warum ist das im Agentischen für dich so entscheidend?
Im Deutschen nennt man es Schleife, wenn ich dann, glaube ich, richtig bin. An sich ist es halt, dass ich einfach, wie schreibt man das am besten? Ich habe einen Kreis von meinen Anfragen. Das heißt, normalerweise, wenn ich also an ChatGPT denke, an die Anfangszeiten, habe ich als Nutzer einen Input gegeben. Das Modell hat dann wieder einen Output gegeben, das ich dann zurückbekommen habe. Dann trigger ich sozusagen den nächsten Input wieder und dann erst gibt das Modell wieder einen Output. Das heißt, da existiert kein Loop, sondern ich bereite immer die Anfragen vor. In der Schleife oder einem Agenten in einem Loop gebe ich meine erste Anfrage wie bitte erzähl mir alles über die letzten Gemma-Modelle und dann würde der Text zu dem KI-Modell gehen und das KI-Modell, weil es ja nicht weiß, welches die letzten Gemma-Modelle sind, hat vielleicht ein Tool zu Google-Suche, dann entscheidet es, okay, ich generiere anstatt eine Antwort ein Tool-Call, das ist, sage ich mal, ein spezielles Format einfach, wo man dann das rausfiltern kann, dann wird der Tool-Call erkannt, dann mache ich die Google-Suche und dann geht es wieder zurück in das Modell und dann wird vielleicht nochmal ein Tool kommen. Das heißt, ich gehe zwischen meinem KI-Modell und den verschiedenen Tools immer hin und her, bis ich irgendwann eine normale Antwort generiere und dann wieder zurück zu dem Nutzer gehe. Das heißt, es läuft kontinuierlich die ganze Zeit.
Okay, das ist eine schöne Definition. Ich glaube gerade, diese Schleifen, diesen Loop ist total essentiell in dem Bereich. Das sehen wir auch jetzt gerade, wenn du sagst, lässt Modelle teilweise Stunden oder Tage laufen. Ist das natürlich sehr essentiell. Und jetzt siehst du, auch viele Leute Agenten bauen mit verschiedenen Modellen in eurem Ecospace. Was sind denn für dich so die häufigsten Fehler beim Aufsetzen von Agenten aus technischer Sicht, aber vielleicht auch aus der Erwartungssicht von Menschen?
Ich meine, das Positive ist, dass sich es definitiv vereinfacht hat jetzt in den letzten 6 Monaten und man weniger Anfängerfehler macht. Aber der typische Fehler ist natürlich, zu weit zu scopen im Sinne von, hey, ich habe hier irgendeinen Business-Use-Case, irgendein Problem, das ich lösen möchte und Agenten sind aktuell das Hype und das Buzzword und ich sage dann, okay, lass uns einen Agenten dafür bauen, der dann unser Problem löst. Und ich würde mal einfach grob schätzen, 50% der Fälle brauchen eventuell gar keinen Agenten beziehungsweise können gelöst werden mit normalen Workflows, weil dadurch, wenn ich dem Modell die Kontrolle übergebe, und das Modell selber entscheiden kann, ob ich jetzt ein Tool nutze und welches Tool nutze, habe ich natürlich nicht die Genauigkeit, als wenn ich einen strukturierten Prozess habe. Also wenn ich genau weiß, um ein Problem zu lösen, was eventuell eine Suche ist, kann ich immer erst irgendwie bei meinen Kontakten nachschauen, dann die Google-Suche nutzen, dann alles in den Kontext von dem Modell geben und dann die Antwort generieren. Das ist ja kein Agenten, sondern nur ein Workflow und löst mein Problem eventuell auch. Das heißt, das Typische ist, hey, ich habe hier irgendeinen Business-Use-Case und ich möchte den lösen und ich schaue nicht an den Business-Use-Case, wie ich den einfachst möglich lösen kann, sondern ich fange damit an, was irgendwie das gehypteste Thema ist. Und es ist eigentlich besser geworden und KI-Agenten sind auch, sage ich mal, viel einfacher zu nutzen und man merkt es nicht mehr so ganz genau. Also ich meine, also bei Gemini haben wir Agenten jetzt integriert in die Gemini API. Das heißt, anstatt wenn du nur Gemini als Modell callst, kannst du jetzt einen Agent callen. Das sieht für dich als Endnutzer genau gleich aus. Das kann dann Tools nutzen, komplett automatisiert in seiner eigenen, sag ich mal, seinen eigenen Computer und dann wieder zu dir zurückkommen. Das heißt, es wird für mich als Nutzer auch viel, viel einfacher, die Modelle oder die Agenten zu nutzen. Und dann deswegen mache ich mir eventuell auch wenige Gedanken darüber, sondern ich möchte nur mein Problem lösen. Und dann natürlich das Typische ist, ich habe eine Idee, ich teste die 2-3 Mal mit Gemini, mit Anti-Gravity, mit anderen Agent. Die 2-3 Use Cases funktionieren. Ich denke mir, geil, lass so umsetzen. Und dann plötzlich einige Zeit später merke ich, hey, ich habe ganz viele Edge Cases vergessen. Ich habe ganz andere Fälle. Meine Nutzer von meinem Agenten provide einen ganz anderen Input, haben vielleicht an ganz andere Dinge gedacht und dann schlägt halt die Erwartungshaltung komplett fehl. Also wenn ich mehr oder weniger vorher rein weiß, hey, ich habe hier diesen Input und ich erwarte diesen Output auch von dem Agenten, dann ist es sehr einfach, das mehr oder weniger wiederzugeben. Aber wenn ich nicht genau weiß, was der Input ist, weil jeder Nutzer ja ein bisschen anders ist, weiß ich nicht genau, was hinten rauskommt. Und deswegen brauche ich Evals, die mir helfen, das zu verstehen oder auch sehr viel User-Feedback und muss wirklich mit meinen Kunden reden, zu sehen, ob dann das überhaupt Sinn macht, was ich umgesetzt habe.
Mega spannend. Und glaubst du, dass dieser Schritt weg von Workflows, obwohl sie vielleicht sinnvoll wären in dem Case, hin von Agent, auch etwas ist, weil man sagt, okay, man möchte irgendwie skalieren, man möchte irgendwie alle Edge Cases vielleicht sich gar keine Gedanken darüber machen, weil die KI macht das schon. Also siehst du auch schon so eine, sag ich mal, fehlende Beschäftigung mit der Materie, mit dem besten und optionalsten und günstigsten Weg vielleicht auch, weil man irgendwie zu viel Vertrauen ist falsch, aber die Erwartungshaltung in den KI einfach so ist, dass die Probleme auch gelöst werden.
Ich sehe das als was Positives, muss ich sagen, weil in den meisten Fällen weiß ich ganz genau vornherein, welche Tools ich benutzen muss oder welche Abfragen ich irgendwo stellen muss. Also es geht vielleicht für sehr spezielle Use Cases, wo ich dann wirklich eher auf einen Workflow setzen sollte als auf einen Agenten. Aber umso besser KI-Modelle werden, umso höher sind ja unsere Erwartungen auch daran, was diese können sollen und umsetzen sollen. Also wenn ich nur an meinen persönlichen Nutzen denke, im Oktober war ich schon happy, dass es irgendwie eine Zeile Code vervollständigen kann. Jetzt gebe ich irgendwie Aufgaben, wo ich selber fast eine Woche dran sitzen würde, nur um auf das erste Ergebnis zu kommen. Das heißt, meine Erwartungen verändern sich ganz, ganz stark. Und dadurch, dass sich alles so schnell verändert und meine Erwartungen so schnell wachsen, kann ich gar nicht genau definieren, was der richtige Workflow ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und dadurch haben halt Agenten die Möglichkeit, selber über Suche, über Verständnis, über dieses Reasoning sich entlang zu hangeln, abhängig von dem Ziel, das ich denen gebe, um auf das Ergebnis zu kommen. Das heißt, für alle neue Use Cases, die aktuell interessant sind, wo sich die Leute dafür begeistern, weiß ich gar nicht genau, wie der Weg zum Ziel ist. Und ich vertraue oder vertraue immer mehr diesen Modellen, dass sie halt den richtigen Weg finden, dass sie ihre Ergebnisse selber verifizieren und dann mit dem Ergebnis zu mir zurückkommen, was ich dann nochmal natürlich anschauen kann, selber Feedback dazu geben und dann von dort aus weitergehen. Und darüber hinaus ist es auch einfach viel schneller geworden, Agenten zu bauen. Also wenn ich drüber nachdenken müsste, dass ich irgendwie mich damit beschäftigen muss, wie ich Datenbankzugänge mache, wie ich irgendwelche Python-Funktionen schreibe, damit ich irgendwas abfragen kann zu, ich habe meinen Agenten, der hat irgendwie ein Bash-Tool, also er kann einen Computer nutzen, wie ich auch, und hat ein paar Skill-Files, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen, genau. Einfach ein paar, sage ich mal, Instruktionen, wie er Dinge nutzen kann, dann erstelle ich das innerhalb von ein paar Minuten und nicht, ich muss mir erstmal 3 Wochen darüber Gedanken machen, wie meine Infrastruktur aussieht, weil ich plötzlich einen Server dafür brauche oder so etwas.
Ja, also ich meine, ich bin auch selber kein Entwickler, aber was ich mittlerweile irgendwie erstelle und schaffe, ist unglaublich. Und man stellt irgendwie alles Digitale plötzlich in Frage, weil es irgendwie vielleicht besser gehen kann und man plötzlich diese Superpower hat. Deswegen, ich habe immer Entwickler früher beneidet und jetzt bin ich kein Entwickler, Gottes Willen, aber ich kann Dinge verändern digital, das ist krass. Was du gerade erwähnt hast, total spannend finde, dass wir immer mehr in Ziele denken, dass wir sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Siehst du das aus unternehmerischer, technologischer Art? Ist natürlich ein riesengroßer Vorteil für die Menschen an sich, weil das wollen wir digital erreichen. Siehst du denn da auch Herausforderungen, wenn wir uns auf aktuelle Security-Themen mal anschauen, die so im passiert sind, wo ja das Ziel klar war, der Weg dahin, aber sagen wir mal, recht kritisch war und auch mit Cybersecurity-Problemen inne hat, was man ja gar nicht dran gedacht hat. Glaubst du, der Weg dass der Weg immer noch mehr mitgedacht werden muss, gerade in Zukunft?
Also es wird auf jeden Fall ein wichtigeres Thema, da wir einfach diese höheren Erwartungen haben. Und ich glaube, das typische Problem ist, wenn ich einfach ein Ziel vorgebe, aber keine Rahmenbedingungen für dieses Ziel, sind diese Modelle mittlerweile sehr kreativ, wie sie an das Ziel kommen. Ich meine, ich glaube, jetzt ist es 2 Wochen her, wo es diesen Fall mit OpenAI und Hugging Face gab. Und da war ja auch das Ziel an das OpenAI-Modell, es soll diesen Benchmark lösen. Und eventuell gab es halt nicht die richtigen Rahmenbedingungen, wie es diesen Benchmark lösen soll. Und das Modell hat sich halt mehr oder weniger gedacht, okay, damit ich diesen Benchmark lösen kann, gehe ich einfach zu Hugging Face und hole mir die Lösungen dort. Ich finde schon einen Weg, wie ich, sage ich mal, zu Hugging Face reinkomme, war eventuell die falsche Rahmenbedingung. Ich glaube, das ist wieder ein Wandel von, wie wir halt KI-Modelle vor 6 Monaten genutzt haben oder 6 Monate da davor, dass wir halt immer weiter weggehen ein bisschen und diesen höheren Erwartungen haben. Aber umso wichtiger ist halt, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen geben, weil es ist ja wie für, wenn ich ganz normal jemand anderes, ein Kollege von mir, ein Azubi, wie auch immer, wenn ich dem eine Aufgabe gebe oder ein Ziel gebe und nicht genau definiere, wie er diese umsetzt, darf ich danach nicht irgendwie beleidigt sein, dass er irgendwelche Dinge macht, die ich ihm nicht definiert habe. Also Menschen sind ja nicht anders. Ich muss, wenn ich gewisse Vorgaben habe, wenn ich gewissen Rahmenbedingungen eingehalten werden sollen, muss ich die halt auch mitgeben. Und KI-Modelle sind mittlerweile sehr kreativ. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ich halt die richtigen Rahmenbedingungen schaffe, beziehungsweise auch Umgebungen, wo teilweise diese Rahmenbedingungen für mich vielleicht auch mit automatisiert werden, weil ich als individueller Entwickler oder als, keine Ahnung, ich bin nur zum Beispiel Webentwickler und kein Security-Experte, dann weiß ich natürlich nicht, was die richtigen Rahmenbedingungen sind, die eventuell zu Security-Problemen führen kann. Und darauf braucht man halt, sage ich mal, unterstützte Umgebungen, die mir dabei helfen, die richtigen Rahmenbedingungen dann auch für meine Agenten bereitzustellen.
Mega guter Punkt. Ich glaube, was aber auch, glaube ich, für die gesamte Welt oder alle, die sich damit beschäftigen, eine Challenge ist, sind ja die wachsenden Capabilities. Du hast ja auch gerade gesagt, Ende oder Anfang des Jahres war auch so ein Shift, gerade im Coding. Und es kommen ja immer neue Capabilities dazu, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, dass das Modell das kann und das hinkriegt. Das heißt, man muss ja auch die Rahmenbedingungen immer wieder neu denken und sagen, was könnte denn theoretisch das Modell vielleicht können, was ich jetzt irgendwie ausschließen muss, damit es nicht genau das macht, was ich nicht will, was ich ihm heute aber noch nicht zutraue, aber vielleicht trotzdem geht. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Geschwindigkeitsthematik. Lass uns gerne mal über Modelle sprechen. Haben wir jetzt ja immer schon ein bisschen hin und her geschmissen, verschiedene Modelle. Und es ist ja so, wir haben jetzt eine riesengroße Auswahl an Modellen, auch bei euch bei Google. Ihr habt ja auch eine Handvoll von Modellen. Immer mal wieder so ein paar Guidance, was für Modelle wofür sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sonst ist jeder verwirrt. Aber der erste Reflex ist natürlich, wenn man KI nutzt, auch Agenten, man guckt erstmal auf irgendwelchen Benchmark-Seiten, guckt, wer sitzt denn ganz vorne und dann immer das krasseste Modell gerade auf irgendeinem Benchmark, den man vielleicht auch gar nicht versteht oder nicht einschätzen kann, aber die Scores sehen gut aus und da baller ich jetzt meinen Agenten rein. Ist das der richtige Weg?
Es ist halt, ich würde mal sagen, es ist kein falscher Weg, weil egal was ich mache, einen Ersteindruck zu bekommen, für mich eine eigene Baseline zu erstellen, ist ja auf jeden Fall der richtige Weg. Wenn ich, sage ich mal, die finanziellen Mittel habe und die größt bestmöglichsten Modelle nutzen kann zum Testen, dann ist es definitiv gut. Ich glaube auch, Benchmarks geben einen ersten groben Einblick darüber, welches Modell in welchem Bereich gut ist. Gemini zum Beispiel ist immer noch Top 1, was multimodal Verständnis angeht von Bildern, Videos, Audios oder auch Audiogenerierung. Claude ist aktuell sehr stark im Coding-Bereich. Hast du noch OpenAI, du hast jetzt mittlerweile ganz viele, sage ich mal, Open-Modelle aus dem asiatischen Raum, die sehr stark sind. Deswegen, ich muss ja irgendwo anfangen. Und deswegen, das, was für mich den besten Eindruck liefert zu testen, ist kein falscher Weg. Aber ich meine, es geht sehr viel weiter von, hey, ich habe es mal kurz getestet, zu, hey, was möchte ich überhaupt, welche Mittel habe ich, wohin soll es gehen?
Das heißt, gerade auch die Kosten sind wahrscheinlich auch gerade bei den Frontier-Dingern relativ krasser ausschlaggebender Punkt, ob man es nutzt. Jetzt haben wir gerade schon gesprochen, wir haben viele lokale Modelle oder auch lokale nutzbare bei Open-Weight-Modelle, Open-Source-Modelle weniger. Wie siehst du denn so aus deiner Brille aktuell so die Entwicklung, was die Qualität angeht, von offenen Modellen, und da können wir gleich auch auf Gemma auf jeden Fall zu sprechen kommen, und geschlossenen Modellen? Ist das mittlerweile auf einem Level aus deiner Perspektive in den meisten Fällen oder gibt es da immer noch ein Gap?
Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was auf einem Level was ein Level überhaupt bedeutet, weil, also was ich sehe, ist, dass man sehr stark überproportioniert, was Coding aktuell angeht, also dass jedes neue KI-Modell hauptsächlich auf, sag ich mal, den Coding-Use-Case verglichen wird, und wenn mein Modell nicht das beste Coding-Modell ist, dann ist es kein gutes Modell. Und dadurch, dass KI Einfluss oder Anwendung in so vielen verschiedenen Bereichen findet mittlerweile, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, welches jetzt, Closed-Modelle gleich gut wie Open-Modelle sind, ohne, sage ich mal, den genauen Use-Case anzusetzen. Wenn man nur, sage ich mal, auf die Benchmarks betrachtet, die aktuell, sage ich mal, von verschiedenen Frontier- oder normalen Neolabs genutzt werden, sieht man schon noch einen kleinen Unterschied, sage ich mal, zwischen den Open-Weights-Modellen und anderen Modellen. Zusätzlich ist es auch immer schwierig nachzuvollziehen, okay, das ist das, was aktuell released ist. Gibt es irgendwelche anderen Modelle, die eventuell nicht damit released sind, oder gibt es Modelle, die vielleicht nicht noch von einem Benchmark getestet wurden? Ist es schwierig zu vergleichen, aber ich würde einschätzen, auf den Benchmarks gibt es definitiv noch einen kleinen Unterschied, aber ich glaube, das müsste mich als Anwender nicht mehr beschäftigen. Also es ist nicht mehr so, dass man diesen Unterschied hat, wo man sagt, hey, ich kann Open-Weights-Modelle nur für die drei Use-Cases nutzen, ansonsten muss ich woanders hingehen. Das ist definitiv nicht mehr der Fall.
Ja, es ist, hat sich krass entwickelt. Hätte ich auch nicht mit der Geschwindigkeit gerechnet, gerade aus dem asiatischen Raum auch. Und wenn du, einfach mal eine praktische Frage, wenn du dir Modelle anschaust oder Benchmarks, du hast gerade gesagt, Coding ist ein Punkt, aber da wird es aber gerade irgendwie ein bisschen zu sehr gehypt. Worauf guckst du bei Benchmarks aus deiner Brille, um ein Gefühl vielleicht zu kriegen, was ist da gerade so am Markt?
Also ich bin ein aktiver Twitter/X-User, und klar, Benchmarks ist das eine, was man sich anschaut, wo man es vergleichen kann, wo es hauptsächlich Kategorien gibt mit Coding, Agentic Use Cases, Multimodal Understanding und dann sage ich mal Knowledge Work oder generell Knowledge an sich. Ich bin aber auch also mir ist die Meinung von Leuten wichtig, die wirklich auch diese Modelle nutzen. Und es gibt auch einige, die wirklich gute Beiträge dann dazu verfassen, so, hey, ich habe jetzt dieses neue Modell getestet, dafür habe ich es genutzt, das habe ich gesehen. Weil Benchmarks liefern halt nur den ersten Eindruck. Und man hat mittlerweile persönliche Präferenzen, schon allein was das Antworten angeht. Vielleicht gefällt mir ein Style mehr als der andere. Vielleicht sind meine Use Cases komplett anders als von jemand anderem. Deswegen ist es super schwer einzuschätzen, ob dieses neue Modell das Richtige für mich ist, ohne es selber genutzt zu haben. Und ich finde halt durch, sag ich mal, andere, die ihre Erfahrungen teilen, bekommt man doch einen sehr guten zusätzlichen Eindruck.
Ja, ich finde, manchmal ist da noch irgendwie Misstrauen bei mir, irgendwie gerade bei X etc., wo man denkt, so, ist das jetzt irgendwie einfach nur ein Fake oder meinen die es wirklich ernst? Und wenn wir jetzt über Modelle sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über eure Modelle. Ihr habt Gemini, das kennen wahrscheinlich die meisten, ihr habt aber auch Gamma. Wofür oder warum gibt es Gamma? Gamma, so rum.
Genau, also Gemini ist sozusagen die Foundation Model Family, mittlerweile integriert in so gut wie jeden Google Service. Also wenn ihr bei Google Search irgendwie was eingibt und eine AI Overview bekommt, ist das Gemini. Wenn ihr in Gmail mittlerweile die neuen AI Inboxes habt oder auch an sich einfach nur eine Gemini App, das ist alles Gemini. Und dann, wie du schon gesagt hast, Gemma ist die Open Weights Variante dazu, die erstellt oder das erste Mal released wurde 2023, glaube ich. Also schon sehr alt. Man hat es vielleicht am ersten mitbekommen mit Gemma 3 und jetzt mit Gemma 4. Das ist die letzte Version mit einem sehr starken und großen Fokus auf kleinere Modelle, die ich lokal ausführen kann, weil sich nicht alles in der Cloud bewegt, sondern wir haben ja alle Smartphones, wir haben ja alle Computer und KI wird am Ende nicht sein, dass es ein super großes, super Modell gibt, was für alle Use Cases genutzt wird. Wir haben zum einen nicht genug Compute Capacity dafür, zum anderen ist es viel zu teuer. Deswegen braucht man definitiv verschiedene Größen, verschiedene Varianten und Gemma ist halt für uns sozusagen die Open Weights Variante, die für alles eingesetzt werden kann, wofür Gemini, sage ich mal, nicht optimal geeignet ist. Man hat ja gewisse Bereiche, wo ich einfach mehr Governance brauche oder Compliance, wo ich mein Modell genau definieren muss, wo es läuft. Dafür ist Gemma gut geeignet. Und alles, was sich aktuell auf Edge-Bereich bewegt, also sei es Android-Phone, wir haben kurz vor Beginn der Aufnahme über die Edge Gallery geredet. Super einfache App, die man runterladen kann auf iOS und auf Android mittlerweile, wo ich direkt Gemma auf meinem Mobiltelefon ausführen kann. Super einfach auf meinem Mac. Das heißt, alles, was mehr in Richtung Entwickler orientiert, eigenes Feintuning geht, ist Gemma dann zu Hause.
Okay, das heißt, ihr wolltet damit einfach auch eine Möglichkeit geben, Leuten ein Modell zu haben, die sie selber auch verändern können, auch formen können, die auch auf anderen Systemen arbeiten, wie jetzt auf dem Smartphone und so weiter. Das war so die Idee hinter Gemma auch.
Ja.
Okay, mega spannend. Ich habe es selber auf dem Handy und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass das jetzt ein lokales LLM ist, dass es man das Internet ausmachen kann und man bekommt trotzdem eine Antwort. Das ist schon crazy. Wie siehst du denn gerade so aus Performance-Sicht? Wir haben gerade ja gesprochen über, es gibt ja auch Open-Weights-Modelle, so dann hast du irgendwie, das Kimi K3 2,8 Trillionen, glaube ich, Parameter. Mhm. So, das packst halt nicht mal eben auf dem Smartphone drauf, aus vielen Gründen. Wie siehst du denn diese Device Performance aktuell schon? Wo ist aus deiner Brille, sind wir schon an einem Punkt, wo auf normalen Devices, sei es Laptop oder Consumer Devices im General, Modelle schon für den Alltagskonsum nutzbar sind? Oder sind das einfach nur aktuell so ein bisschen, ja, ist ganz nett, aber so richtig kommen wir da nicht hin? Da rede ich gar nicht über Coding, ich will gar nicht auf dem Handy coden, wobei, das wäre auch ganz cool. aber halt einfach um den Standard-Use-Case, den man vielleicht im Alltag hat als normaler Consumer. Sind wir da schon auf einem guten Level?
Ja, nee, definitiv. Also vor allem die Gemma 4 EB-Varianten, also die sind 2 EB und 4 EB, was wirklich für On-Device Local AI gedacht ist, sind so gut für ihre Größe, dass ich sag mal, der normale ChatGPT-Use-Case, wo ich einfach eine normale Frage habe, irgendwas nachschlagen möchte, irgendwelches Research betreiben möchte, der mir hilft, irgendwas vorzudefinieren, geht darüber ganz stark. Ich glaube, das neue Problem, was wir da so ein bisschen aktuell versuchen anzugehen, ist halt die Efficiency. Also ich meine, du hast es ja selber gesagt, du hast es getestet. Das Problem ist, KI-Modelle sind trotzdem sehr compute-intensiv aktuell noch. Das heißt, wenn ich auf meinem Smartphone plötzlich ein Milliardenparameter großes Modell habe, brauche ich auch irgendwo ein bisschen Strom dafür und Compute-Power. Und darüber wird halt sehr schnell sehr viel Strom abgezogen von einem Smartphone. Das heißt, dass ich Gemma auf meinem Smartphone uneingesteckt die ganze Zeit nutzen kann, ist aktuell noch ein bisschen ein Problem. Aber es ist weniger die Capabilities. Also ich nutze es selber, wenn ich, sag ich mal, im Flugzeug bin, auf meinem PC, die 26B-Variante sehr viel. Und du kannst wirklich normalen Work-Alltag oder Daily Use damit sehr, sehr gut abbilden, ohne dass du halt irgendwie in die Cloud gehen musst oder andere Dinge dafür nutzen.
Und jetzt hast du gerade 26b und EB erzählt in der Modellabkürzung. Für alle, die sich vielleicht noch nicht mit solchen Modellabkürzungen beschäftigt haben, wofür steht, also 26b, was ist das? Und EB war, glaube ich, das für die lokalen Gemma-Modelle. Was steckt dahinter?
Genau, also Gemma 4 ist an sich eine Model Family. Das heißt, es gibt verschiedene Varianten der Gemma 4 Modelle. Es gibt, die größte Variante ist das Gemma 4 31b. Ist auch ein Dense-Modell. In dem Fall, Dense steht dafür, dass einfach alle Parameter in dem Modell genutzt werden, wenn ich dieses benutze. Das heißt, wenn ich eine Anfrage an das Modell stelle, werden alle Parameter genutzt, um meine Antwort zu generieren. Dann haben wir das Gemma 4 26BA 4B. In dem Fall, also 31B oder 26B steht für Billion Parameter oder im Deutschen Milliarden Parameter dann. Und 26BA 4B, es ist sehr komplex, ich weiß, ist ein Mixture of Expert Modell. Und dafür steht, also die 26B steht für die Gesamtanzahl der Parameter. Und grob gesagt kann man sagen, die 4B stehen dafür die Anzahl, die genutzt wird, wenn ich das Modell nutze. Das heißt, im Verhältnis zu dem Dense-Modell bei einem MOI, wenn ich eine Anfrage stelle, werden nicht alle Parameter gleichzeitig genutzt für die Anfrage, sondern eine reduzierte Variante. Das dazu führt, dass mein Text oder meine Antwort schneller generiert werden kann, aber ich trotzdem, sage ich mal, den gesamten Scope von dem Wissen mehr oder weniger mit abbilden kann. Das heißt, ich habe fast die gleiche Performance wie bei einem Dense-Modell, aber eine viel schnellere Antwort, die generiert wird, was dazu natürlich führt, dass ich meine Modelle größer machen kann und trotzdem eine relativ gute User Experience habe. Und ich habe ein MacBook Pro, wo ich das 26B-Modell nutze und es ist wirklich 50 Token die Sekunde, die ich ungefähr zurückbekomme. Das heißt, es fühlt sich nicht langsam oder irgendwie, sage ich mal, stotterig an, sondern man kann wirklich aktiv damit gut arbeiten.
Und das heißt, um nur auf die Modellspezifikation runterzukommen, wenn ich dann so ein Modell habe, was nur ein paar Parameter anspricht oder beziehungsweise schneller ist, dann sucht er sich quasi über den Expertenrat quasi immer die richtigen raus und nutzt das dann, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil sonst könnte man auch sagen, macht man einfach ein kleines Modell ins E oder noch kleiner.
Sehr, 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 sehr einfach gesagt, ja. Also man hat ganz viele Parameter und ich habe so einen Router, wie auch immer, einen Steuerer in dem Modell, der abhängig davon, was reinkommt, entscheidet, okay, wohin gehe ich für dieses Token. Theoretisch gesehen ist es dann doch ein bisschen anders. Gibt gute Blogposts dazu. Also ein Kollege von mir hat einen sehr guten Gemma 4 Annotated Blogpost gemacht, wo er wirklich mit Visualisierung in das Thema reingeht und genau erklärt, wo die Unterschiede sind. Gemma 4 ist auch ein Multimodalmodell, das heißt, ich kann Text und Bilder bereitstellen, wie die dann sozusagen die Bilder umgesetzt werden, dass das Modell das dann zusätzlich zu dem Text versteht. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo mitteilen können, aber es ist sehr empfehlenswert auf jeden Fall, wenn das jemand interessiert.
Absolut, absolut. Man ist auch eine spannende Thematik. Und wenn du so auf die Nutzung von auch den Gemma-Modellen guckst, was machen die Leute damit? Ich glaube, 900 Millionen Downloads haben die Gemma-Modelle. Das ist ein bisschen was. Was siehst du denn auch so für die Nutzung? Ist es alles, dass die Leute sagen, ich möchte einfach nur so salopp gesprochen Geld sparen? Ist das was wirklich, wo viel Regulatorik eine Rolle spielt? Oder auch andere Challenges. Wofür wird Gemma genutzt?
Also grob gesagt, man kann es wirklich überall mittlerweile sehen. Also ich kenne ganz viele, wo ich auch Feedback erhalte, die Gemma wirklich lokal auf ihrem Mac einfach nutzen, um normale Anfragen zu stellen, um normales Daily Doing mehr oder weniger. Wir sehen Leute, die damit wirklich coden oder sehr einfache Dinge mehr oder weniger mit umsetzen coden. Dadurch, dass es ein Open Weights Modell ist, kann ich es auch feintunen. Das heißt, ich kann es sozusagen verbessern für den Use Case, den ich habe. Hier vor allem, wenn man halt im Corporate unterwegs ist oder in speziellen Domänen wie Medizin oder Biologie, dass ich halt einfach, obwohl das Modell auf sehr vielen Daten trainiert würde, ist halt auch immer schwieriger, wenn ich eine Nischendomain habe, dass ich es einfach selbstständig für diese Bereiche verbessern kann. Wir haben auch Partnerschaften, vor allem im asiatischen Bereich, wo diese dann Gemma für ihre jeweilige Sprache oder mehreren Sprachen einfach weiter trainieren und dadurch dann besser werden noch zusätzlich. Und man sieht es überall mittlerweile. Dadurch, dass es halt auch ein kleines und, sage ich mal, einfaches Modell ist, das ich überall testen und nutzen kann, ist es halt auch sehr, sehr einsteigerfreundlich. Also wir haben sogenannte Jupyter-Notebooks, wo ich einfach in meinem Browser das aufmachen kann. Das enthält dann Python-Code und dann kann ich das Modell sehr einfach für mich selber feintunen, ohne dass ich irgendwie groß Machine-Learning-Verständnis irgendwie haben muss. Und es ist halt ein sehr guter Weg, überhaupt in die Thematik reinzukommen. Natürlich ist es halt nicht irgendwie das Modell, das ich dann irgendwie in der Gemini-App irgendwie nutze, aber man kriegt ein Gefühl dafür, man sieht erste Erfolge, wie ich es dann plötzlich feintunen kann, dass es irgendwelche speziellen Gedichte generiert oder spezielle Antworten für mich macht oder irgendwas klassifizieren kann, was dann schon sehr cool und sehr hilfreich vor allem ist.
Mega cool. Und direkt zwei Fragen. Auf der einen Seite Feintuning versus größere Modelle. Man hört immer mal wieder von Unternehmen, die sagen, ja, ich feintune das jetzt. Und dann gibt es im selben Unternehmen dann irgendwie Leute, ja, lass uns einfach ein großes Modell nutzen. Wo sagst du, macht es Sinn, sich das Feintuning anzuschauen? Ab was für eine Datenmenge vielleicht auch? Weil, ich weiß nicht, 15 Google Docs reinzupacken und sagen, ich feintune das jetzt, wahrscheinlich nicht so relevant. Was ist da für dich so die Einordnung, wenn sich ein Unternehmen darüber Gedanken macht?
Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass das Thema Feintuning in dem ganzen Lifecycle von der AI-Anwendung weiter nach hinten gerutscht ist. Also bis vor ein, zwei Jahren war ja der normale Use Case, wenn ich irgendwas gemacht habe mit KI-Modellen, ich muss diese irgendwie erstmal trainieren, bevor ich sie nutzen kann, weil die einfach noch nicht generell gut genug dafür waren. Und mittlerweile, wie du es ja gesagt hast, haben wir sehr gute, sehr große generalisierte Modelle. Dazu zählt Gemini, die ich einfach nutzen kann für einen speziellen Use Case und es funktioniert meistens. Was ich für einen sehr guten Schritt halte, weil Feintuning ist trotzdem noch ein bisschen eine schwierigere Thematik, vor allem, wenn ich halt das nicht nur zum Spaß irgendwie mache, sondern ich brauche definitiv irgendwelche Evals. Das heißt, ich muss irgendwie feststellen können, was ich hier mache, verbessert es mein Modell, schadet es mein Modell, schadet es vielleicht mein Modell in Bereichen, die ich gar nicht möchte. Das große Thema ist halt, wenn ich mein Modell auf eine spezielle Aufgabe feintune, dann kann es sein, dass automatisch andere Aufgaben dadurch schlechter werden. Also ich hätte gern irgendwie ein Modell, was sehr gut ist für die Klassifizierung von Kundenanfragen. Dann kann ich das natürlich sehr gut darauf trainieren. Das ist ein super Use Case. Ich kann wahrscheinlich auch ein kleineres Modell trainieren, dann dadurch Kosten sparen. Aber wenn ich das gleiche Modell halt noch für irgendwie Kundenantwortgenerierung einsetzen möchte, dann wird es halt schwierig, weil das halt zwei komplette verschiedene Use Cases sind. Deswegen muss ich halt schon wirklich grob eingrenzen können, okay, was möchte ich wirklich umsetzen? Und meistens ist der erste Schritt, ich nutze ein Foundation-Modell wie Gemini, um halt wieder diese Baseline zu schaffen. Okay, wo stehe ich ungefähr? Und dann kann ich es halt ganz normal wie bei anderen Software-Anwendungen auch erstmal runterrechnen, okay, ist die Genauigkeit gut genug? Was kostet es mich? Lohnt es sich oder nicht? Und je nachdem kann ich Entscheidungen treffen, okay, möchte ich mehr in das Feintuning investieren? Oder kann ich einfach natürlich den Use Case weitermachen? Aber es gibt auch Use Cases, wo die Nutzung von diesen großen Modellen ja gar nicht möglich ist. Im Medical-Bereich ist ja ein gutes Beispiel, dass meine Daten eventuell gar nicht mein Server verlassen können. Und da ist halt Gemma natürlich ein super Use Case. Und da kann ich trotzdem heutzutage auch mit den fertigen Gemma-Modellen erstmal anfangen und schauen, okay, was ist meine Baseline, wie gut funktioniert es? Und wenn ich dann sehe, hey, ich würde es gern verbessern oder ich habe die Expertise bei mir im Haus oder ich kenne jemanden, der mir dabei helfen kann, dann kann ich natürlich das Thema Feintuning auch anschauen.
Und kann man das irgendwie, nicht beziffern, das ist, glaube ich, das falsche Wort, aber irgendwie greifbar machen, ab was für einer Menge an Daten lohnt sich überhaupt so ein Feintuning? Weil du hattest gerade den Bereich Kundensegmente oder Feedback bekommen. Ich kann natürlich auch einen normalen, nicht gefeintunten Gemma-Modell sagen, guck mal hier, segmentier das mal durch oder gib mir mal Feedback dazu. Wo, sagst du, macht das überhaupt Sinn, darüber nachzudenken?
Ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube, es gibt mittlerweile keine richtige Antwort dafür. Weil man hat ja zusätzlich zum Feintuning und Nicht-Feintuning In-Context-Learning. Das heißt einfach, wenn ich, bevor das Modell die Antwort generiert, gebe ich ihm Beispiele mit, wie die Antwort ungefähr aussehen kann. Dann lernt er sozusagen ohne Feintuning mehr oder weniger, was mir wichtig ist. Oder wenn ich Instruktionen mitgebe bei der Antwortschreiben von irgendwelchen kundenspezifischen Dingen oder bei der Klassifizierung, dann kann ich halt Rubrics, also mehr oder weniger Bewertungskriterien mitgeben, worauf das Modell achten soll und dann halt schauen, wie es klassifiziert. Das heißt, man kann super schwer sagen, okay, ich habe 100.000 Datensätze, jetzt feintune ich mein Modell, dann bin ich besser. Und zusätzlich hat man ja auch die Thematik, dass wir aktuell so schnell Fortschritt machen, dass es oftmals vielleicht finanziell gar nicht das Richtige ist. Weil wir sehen, ich meine, Gemini 3.6 Flash war vor, ich weiß es nicht genau, 2-3 Wochen. Gemini 3.5 Flash war sozusagen kurze Zeit davor. Das heißt, wir bewegen uns wirklich in dem Bereich, wo man innerhalb von Monaten neue Modelle mittlerweile hat, die natürlich wieder besser sind als die Vorgänger. Das heißt, wenn ich mir überlege, ein Modell zu feintunen, ist es nicht eine Sache von einem Nachmittag, sondern ich habe mehrere Iterationen, ich muss Evaluierung erstellen, ich brauche Compute Resources. Das kann sein, die Zeit, die ich dafür investiere, um ein Modell zu feintunen, könnte eventuell verschenkte Zeit sein, weil bis da ein neues Modell draußen ist, was besser ist. Und ich hätte die Zeit besser investieren können in halt einfach das Verbessern meiner Anwendung. Deswegen Feintuning-Use-Cases sind dann gut, wenn ich weiß, ich habe einen festen Use-Case, der sich nicht über die nächsten paar Monate, Jahre eventuell verändert, wo ich sehr viel Kontrolle habe und auch sehr hohes, sage ich mal, Durchlaufvolumen, wo ich wirklich mit Effizienz rangehen kann.
Ich glaube, gerade die Geschwindigkeit ist halt schwierig. Dann setzt man sich ran, hat irgendwie einen Feintuning-Prozess durch und dann kommt irgendwie so ein Modell und denkst, ja, toll. Hätte ich mir auch sparen können. Das ist natürlich krass. Ich meine, du hast gerade angesprochen, auch die Gemini-Geschwindigkeit, ihr shippt ja auch ordentlich, nicht nur Features, sondern auch Modelle und kommt man noch fast gar nicht mehr hinterher. Du hast gerade, wir haben beide so ein bisschen hin und her gesprungen mit den Wörtern Open Source, Open Weight. Kannst du das nochmal ganz kurz einsortieren, weil ich finde, ganz oft ist halt ein Modell ist da, es ist Open Source. Ist das so? Oder was haben wir meistens bei den Modellen? Ist Gemma Open Source?
Nein. Also, es ist ein sehr guter Punkt. Ich finde es sehr gut, dass das angesprochen wird, weil existieren doch sehr viele, man verspricht sich, sage ich mal, sehr schnell. Also, es gibt einen klaren Unterschied zwischen Open Weights und Open Source. Open Source ist ein vordefinierter Begriff aus der Softwareentwicklung. Es gibt konkrete Open Source Lizenzen. Und Open Weights ist mehr oder weniger nur die Bereitstellung der Weights, also von dem Modell, wie ich das nutzen kann, unter einer gewissen Lizenz. Also die muss nicht mal eine Open Source Lizenz sein. Und damit ein Open Weights Modell Open Source ist, müsste es auch den Trainingscode mit veröffentlichen, das Trainingsdatenset und alles, was mehr oder weniger dazugehört, um dieses komplette Modell von einer anderen Seite aus rekonstruieren zu können. Und ich würde sagen, 99% aller Open Weights Modelle, die wir sehen, sind nicht Open Source. Gemma zum Beispiel hat eine Open Source Lizenz mit Apache 2.0, aber andere Modelle haben eine angepasste Lizenz. Die Weights werden zwar trotzdem veröffentlicht, ich kann die für kommerzielle oder nicht kommerzielle Zwecke nutzen, das kommt dann ganz auf die Lizenz darauf an, aber diese Modelle sind nicht Open Source.
Mega gut. Ich glaube, das ist total wichtig, das mal irgendwie in Kontext zu setzen. Und was ist ein Gewicht, ein Weight? Wie kann man das so ein bisschen greifbarer machen?
An sich, wenn wir von Weights sprechen, sprechen wir von Files, also einfach Dateien. Die sind in einem Binärformat beziehungsweise in einer n-dimensionalen Matrix am Ende dargestellt und haben nur Zahlen in sich.
Okay, das heißt einfach nur Details, wie auch mit Daten umgegangen wird in dem Modell.
Ja, genau. Also um ein Modell zu nutzen zu können, brauche ich zum einen die Architektur und zum anderen die Weights. Und die Architektur gibt, sage ich mal, sehr, sehr einfach gesprochen vor, wie Eingabe durch das Modell läuft und welche Berechnungen an welcher Stelle durchgeführt werden. Und je nachdem habe ich in der Architektur verschiedene Punkte, wo ich diese Zahlen habe. Und die Zahlen werden einfach separat als Weights mehr oder weniger gespeichert.
Okay. Ja, gut. Vielen Dank dafür, für die Einordnung. Ich glaube, es ist auch nochmal, weil man schmeißt da immer rum die Weights und so. Aber was ist denn das eigentlich? Mega cool. Lass uns nochmal über ein anderes Thema sprechen. Über Skills. Und wir haben jetzt über Agenten gesprochen und Agenten, habe ich gehört, brauchen Skills. Was sind denn diese Skills bei Agenten oder bei KI-Systemen?
Skills an sich als erstes sind einfach nur Ordner mit verschiedenen Textdateien in sich. Mit einem speziellen File, das ist meistens skill.md. Dieses Skill-File hat eine spezielle Formatierung am Anfang mit einem kurzen Namen und einer Beschreibung und dann einfach nur Text in sich. Und der Gedanke hinter Skills ist mehr oder weniger, dass ich Modellen zusätzlich Instruktionen geben kann, die aber nicht immer verfügbar sind. Also das große Thema bei KI-Modellen oder bei LLMs ist ja, man hat einen gewissen Kontext und der Kontext, wenn der voll ist, dann kann ich halt nicht mehr weitermachen. Und der Kontext ist normalerweise nie genug, weil wenn ich irgendwie, ich möchte gern irgendwie was, es soll irgendwas bauen für mich und dann möchte ich am liebsten Kontext bereitstellen von jeder möglichen Library, die er nutzen soll, damit er genau weiß, was er tun soll. Das funktioniert ja oftmals nicht. Und der große Gedanke hinter den Skills war das Konzept hinter Progressive Disclosure. Das heißt, das Modell entscheidet für sich, wann es zusätzliche Informationen braucht, um etwas zu lösen. Deshalb habe ich in meinen Skills ganz oben den Namen und die Beschreibung. Der Name ist nur ein Wort, sage ich jetzt mal. Die Beschreibung ist ein Satz und diese werden dem Modell bei jeder Anfrage zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ich 10 Skills habe von irgendwie, wie ich Google Docs nutze, zu wie ich auf Google irgendwas suchen kann, hat das Modell immer diese 10 Beschreibungen. Und je nachdem, was für eine Anfrage der User dann erstellt, entscheidet das Modell, hey, damit ich das lösen kann, sollte ich eventuell mir diesen Skill genauer anschauen. Dann liest es das File ganz normal von, sage ich mal, von dem lokalen Filesystem und dann hat es die zusätzliche Information. Und diese Informationen können alles sein. Und ich bevorzuge, in zwei Kategorien von Skills zu unterscheiden. Das eine sind Capabilities, also Dinge, die das Modell ohne die zusätzlichen Instruktionen nicht immer erfolgreich umsetzt. Und das andere sind Präferenzen. Das heißt, wenn ich als Team oder als individueller Entwickler eine konkrete Vorstellung darüber habe, wie das Modell etwas umsetzen soll. Also wenn ich irgendwie was programmiere, kann ich zum Beispiel einen Skill erstellen, der genau dem Modell definiert, okay, jedes Mal, bevor du irgendwie einen Pull-Request erstellst oder irgendwas committest, dann lass immer den Formatierungsprozess laufen, schau immer genau in dieses File und dokumentiere irgendwie, was du machst. Das könnte zum Beispiel ein Skill sein, aber der ist mehr auf meinen persönlichen Workflow abgestimmt, als dass es irgendwas Neues gibt. Und die Capability-Skills sind halt einfach Dinge, die das Modell aktuell nicht immer umsetzen kann. Also anderes Beispiel wäre, ich möchte gerne was auf Google Cloud deployen und warum auch immer, wurde ein neues Feature released, das Modell weiß nichts darüber, kann ich einen Skill erstellen, der dem das Modell mehr oder weniger die Instruktionen enthält, wie er dieses neue Feature nutzen kann. Und so kann das Modell diesen Skill nutzen, um sich selber weiterzubilden, wie ich dann den neuen Service oder das Feature umsetzen kann.
Super, super geil. Ich liebe Skills, weil es einfach nicht mehr dieses, ich muss irgendwo hingehen, um irgendeine Aufgabe zu machen in irgendeinem System, sondern einfach das KI-System die Fähigkeit hat. Wenn das jetzt mit den Skills adaptiert wird, und ich meine, das machen jetzt mittlerweile ja alle, laufen wir irgendwann in eine Gefahr von so Skill-Loops, dass der eine Skill sagt, ich mache jetzt das, aber irgendwie steht im Skill drin, nee, doch nicht, und dann wird nochmal ein dritter Skill und dann quasi Loop of Death of Skills.
Ich würde es mehr unter dem Thema Instruction Following, also Instruktionsverfolgung, ich weiß nicht, was das Deutsche, sage ich mal, ist. Also einfach, das Modell hat eine gewisse Kapazität, wie viele Instruktionen es folgen kann in einem Kontext. Mittlerweile bewegen wir uns, sage ich mal, so 200-300 Instruktionen Bereich. Das heißt, umso mehr ich dem Modell sage, hey, bitte, wenn das kommt, mach X, hier das. Das heißt, wenn ich konträre Skills hätte, habe ich natürlich auch konträre Instruktionen, die dann nicht mehr dafür garantieren können, was das Modell macht. Das heißt, in 15 Versuche macht es vielleicht, was im Skill 1 beschrieben ist und in den anderen 15 Versuchen macht es halt, was im Skill 2 beschrieben ist. Das heißt, ich kann natürlich zu schlechteren Ergebnissen führen, wenn ich Skills habe, die konträre Informationen enthalten oder verschiedene Anweisungen, die sich so ein bisschen gegenseitig aushebeln und das Modell entscheidet dann halt je nachdem, was es in dem Moment für richtig empfindet.
Okay, cool, ja, gut. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich hin und wieder mal hinkommen, weil ich auch manchmal so das Gefühl, manchmal hebelt sich der eine mit dem anderen irgendwie aus, je nachdem, wie groß man ist. Und hast du, wenn wir jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sagen, ich brauche auch Skills, ich habe so einen Case, ich habe eine Präferenz für mich, wie geht man an sowas ran? Also natürlich kann man mit KI auch so Skills bauen, keine Frage, ich meine, das unterstützt ja mehr oder weniger jetzt alle. Aber wenn man sagt, man möchte strukturell rangehen, um vielleicht auch ein Preference-Skill zu bauen, was ist aus deiner Meinung nach wichtig, wenn ich mir so ein Skill baue?
Ich glaube, zum einen ist es wichtig, wann oder wie ich diesen Skill trigger. Also zusätzlich zu Skills an sich sind ja nur Textfiles. Das heißt, am Ende könnte ich, was in einem Skill steht, auch mitten mein Inputfeld kopieren und dann, wenn ich meinen Prompt ausführe, die Instruktion damit geben. Und bei Skills unterscheidet man so ähnlich wie bei Tools in zwei Kategorien. Skills können zum einen Model getriggert werden. Das heißt, wenn das KI-Modell selber entscheidet, hey, ich sollte diesen Skill lesen, um die Aufgabe lösen zu können. Oder dann User getriggert. Das heißt, ich als Nutzer möchte für diese Aufgabe, dass mein KI-Modell irgendwie mein Design Guide irgendwie als erstes liest. Je nachdem, was für ein Skill ich habe, ist es natürlich wichtiger, wie viel Zeit ich investiere. Um die Umsetzung zu dem Skill. Es klappt generell erstmal nicht schlecht, wenn ich zusammen mit einer KI ein Skill schreibe. Aber da wäre ich immer vorsichtig mit, hey, nicht einfach bitte erstell mir ein Skill für das und das. Man kriegt zwar ein Ergebnis, aber man weiß auch, dass generierter Text bei KI-Modellen oftmals sehr viele Dinge enthält, die irgendwie nicht mit rein sollten oder er das falsch interpretiert. Ich nutze da einen sehr coolen Skill, der nennt sich Krillme. Das heißt, man gibt am Anfang mehr oder weniger eine Art Anforderung oder eine Anfrage, was ich umsetzen möchte, und das Modell interviewt ein dann zu diesem Thema und generiert am Ende mehr oder weniger einen Report daraus. Das heißt, mir werden Fragen gestellt, damit das Modell genau versteht, was ich eigentlich möchte, weil oftmals ist man vielleicht nicht genau genug, wenn man das beschreibt, oder man vergisst oder lässt Themen aus, und das ist für mich ein sehr guter erster Schritt in die Richtung, die ich gehen möchte. Und dann natürlich brauche ich, je nachdem, wo ich den Skill einsetze, wenn es irgendwie, sage ich mal, persönliche Skills sind, die man nur selber nutzt, dann sind Evals vielleicht nicht so ganz wichtig, aber wenn es ein Thema ist, was ich in meinem Team teilen möchte oder auch eventuell in einen KI-Agenten kommt, der dann Nutzer hat und die Nutzer nicht wissen, dass Skill existiert, dann sind Evals natürlich super wichtig. Und da kann ich anfangen von 10 bis 15 Use Cases, die ich erstmal teste. Okay, nutzt mein Modell den Skill, kommt das richtige Ergebnis raus? Und dann natürlich muss ich mich auch damit beschäftigen, was in mein Skill soll und was nicht. Weil jedes Mal, wenn ein Modell ein Skill liest, werden die Tokens oder der Inhalt Teil des Kontexts. Das heißt, ich bezahle auch dafür. Das heißt, umso größer mein Skill und umso mehr unnötige Informationen hat, bezahle ich am Ende dafür und ich habe keinen Mehrwert.
Und jetzt haben wir ja gesehen, dass die Modelle auch besser werden, Ziele zu verfolgen und vielleicht auch gar nicht mehr so den Weg dahin brauchen, vielleicht auch gar nicht mehr so viele Beispiele. Da gab es jetzt auch eine Reduktion von Cloud Code war es, um 80% der Token im System Prompt, laut offizieller Ansage. Wie würdest du bei so einem Skill-Verfahren, wenn es um Beispiele geht, würdest du mit den aktuellen Frontier-Modellen vielleicht auch sagen, so hey, vielleicht nicht so viele Beispiele, sonst schränkt man das Modell so ein bisschen ein. Und ist natürlich, je mehr Beispiele, wie du gerade gesagt hast, fließt natürlich als ein Kontextfenster rein. Man zahlt dafür und das Fenster ist irgendwann voll. Wie gehst du mit so Thematiken um, wo man sagt, eigentlich ein relevanter Kontext?
Also ich habe keine Beispiele jetzt, sage ich mal, mehr in irgendwelchen Skills. Also wenn man das irgendwie braucht, dann kann man halt zusätzlich zu den Skills wie so Art Referenzen erstellen, die dann gegebenenfalls gelesen werden können oder nicht. Sondern ich versuche mehr, also ein Beispiel würde ja auch erstellt anhand von gewissen Anforderungen oder Präferenzen. Und ich versuche, diese Anforderungen und Präferenzen zu definieren, wie etwas umgesetzt werden soll, als genau eine Möglichkeit zu geben, weil diese Möglichkeit, das ist ja immer mehr oder weniger ein bisschen eingeschränkt in dem Scope. Wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche E-Mails schreibe und dann zwei Beispiele reinpasse, dann weiß ich ganz genau, dass die 40 nächsten E-Mails, die ich generiere oder schreiben lasse, exakt genau gleich aussehen wie die zwei. Das heißt, wenn ich eher Anforderungen gebe an das Modell, worauf geachtet werden soll, gibt man viel mehr kreative Freiräume, sage ich mal, wie das Modell zu dem Ergebnis kommen kann, was in meinen persönlichen Tests zu besseren Ergebnissen führt.
Und warum hat sich das aus deiner Brille verschoben? Weil, also wenn ich früher, also vor 2 Jahren, das Thema Prompt Engineering und so weiter dachte, war ja irgendwie ein Credo, immer ganz viele Beispiele oder auf jeden Fall Beispiele rein, sonst wird's nichts. Warum hat sich das verschoben?
Ich glaube, es ist einfach durch die besseren Modelle entstanden und dadurch, dass halt Modelle versuchen, selbstständig sich diesen Kontext aufzubauen, um auf das Ergebnis zu kommen, und mehr durch die Beispiele zu fixiert werden, wie es aussehen soll, und man dann halt mehr diese Muster wiedergibt, als die richtige Lösung erzielt.
Ja, super, super praktisch, glaube ich, auch einfach in der Nutzung. Und ich glaube, ich kenne selber aus der eigenen Nutzung, es gibt ganz oft Wege, die man gar nicht so gesehen hat, um das Ziel zu erreichen. Und man denkt sich so, krass, habe ich gar nicht dran gedacht, hätte ich das Beispiel so nicht mitgeben können. Lass uns doch mal über ein Thema sprechen, was du jetzt, glaube ich, 3-4 Mal erwähnt hast, was aber, glaube ich, für viele auch ein Fragezeichen ist und vielleicht etwas, was gar nicht gemacht wird, und zwar Evals. Was sind Evals und warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen und wer?
Also Evals oder Evaluierungen steht da nicht mehr oder weniger dafür, dass ich versuche, mein Modell, meinen Agenten für einen speziellen Use Case zu testen, um sicherzustellen, dass er halt so funktioniert und Dinge umsetzt, wie ich es erwarte. Gerade vielleicht bei dem Skills-Thema oder auch bei Agenten an sich, ist es mittlerweile so einfach geworden, diese zu erstellen und dann auch zu nutzen. Und die meisten von uns erstellen es, nutzen es, testen 1-2 Prompts und das Ergebnis sieht irgendwie gut aus für die 2 Prompts, die ich teste. Und dann man denkt sich, okay, passt schon, nutze ich so. In den meisten Fällen sind halt die 1-2 Eingaben nicht irgendwie, was dann das komplette Spektrum mehr oder weniger widerspiegelt. Und dann verliere ich irgendwann den Kontext dazu, ist das Modell, das ich nutze, der Grund, warum die Ergebnisse nicht so sind, wie ich es gerne hätte, sind es die Tools, die ich meinem Modell gebe, sind die vielleicht schlecht, geben die mir nicht den Kontext, den ich benötige, sind es die Skills, die zusätzlich gelesen werden. Das heißt, ich habe viel mehr verschiedene Variablen mittlerweile, die zwischen meinem Input und meinem Output sind. Und wenn ich die nicht messen kann, kann ich nicht verstehen und meinen Use Case verbessern. Das heißt, es ist wie bei allen Themen, ich muss Dinge messen können, nur dann kann ich mich irgendwie verbessern. Und es wird gefühlt immer schwieriger, Dinge zu messen, weil ich verschiedene Variablen habe, aber es wird auch umso wichtiger. Nur der Einstieg ist halt oftmals so ein bisschen versteckt, weil mit sehr wenig Aufwand habe ich schon ein relativ gutes Ergebnis für die Use Cases, die ich teste. Aber sobald ich dann anfange, meine Agenten zu skalieren oder meine Inputs sich verschieben, andere Nutzer habe, dann weiß ich nicht mehr genau, was funktioniert, weil jeder hat ja doch irgendwie gewisse Präferenzen. Und wenn ich immer nur meinen Use Case teste, aber mein Kollege komplett anders promptet, einen kompletten anderen Input bereitstellt, weiß ich nicht mehr, was der Agent denn macht.
Und wenn du selber mit Evals arbeitest, was für ein Scope kann man sich das auch vorstellen? Also du hast gerade gesagt, dein Case und der vom Kollegen sind 2 Cases wahrscheinlich zu wenig, um irgendwie einen Skill oder einen Agenten zu testen. Wenn du selber damit arbeitest, wie viele Cases testest du so durch? Hast du so eine Hausnummer für dich, wo du sagst, so ja, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl dabei bei dem Eval. Wie gehst du da vor oder wie kann man auch damit starten?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wofür ich baue und was ich baue. Also wenn ich wirklich, sage ich mal, für mich zur Automatisierung einen KI-Agenten baue, dann bin ich ja der einzige Nutzer. Dann muss ich ja nur schauen, dass es für mich oder meinen Erwartungen entspricht. Das heißt, da ist das Thema Evals wahrscheinlich eher sekundär wichtig, weil ich das, sage ich mal, viel nutze, viel selbst erfahre und erkenne, was die Ergebnisse sind, muss ich irgendwie was anpassen. Aber sobald ich anfange, Dinge zugänglich machen, sei es Skills, Tools, Agenten für andere, können externe Kunden, interne Kunden, können Kollegen sein, weiß ich ja oftmals nicht, wie die das nutzen. Und dann geht es natürlich darum, okay, wofür baue ich diesen Agenten oder diesen Skill? Was möchte ich damit erreichen? Und dann kann man immer erstmal klein anfangen. Also wenn ich für einen Skill reichen 10 bis 15 Prompts, sage ich mal erstmal zum Testen, ob es funktioniert. Am besten irgendwelche 5 Prompts, die meine Erwartungen erfüllen. Das heißt, der Skill sollte genutzt werden, um etwas umzusetzen. Dann definitiv 5 negative Prompts, was sehr oft vergessen wird. Das heißt, wenn ich mein Skill definiere und es steht irgendwie drin, nutze das für jegliche Softwareentwicklung, und ich nutze es dann, weil ich React-Entwickler bin, für meinen Input, hey, helf mir, die React-App zu bauen, cool, funktioniert. Der nächste ist aber Angular-Entwickler, macht seinen Prompt, das KI-Modell denkt, hey, ist eine Softwareentwicklungsfrage, ich lese den Skill, der Skill hat irgendwelche Informationen zu React, dann ist das Ergebnis für den komplett anders. Das heißt, ich brauche definitiv auch, sage ich mal, diese negativen Beispiele, um einfach sicherzustellen, dass mein Skill nicht genutzt wird, wenn er nicht genutzt werden soll, und dann einfach, sage ich mal, ein bisschen variieren. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist sehr viel einfacher geworden, weil ich halt auch diese Modelle nutzen kann, die mir helfen dabei, diese Use Cases zu erstellen, über diese Use Cases nachzudenken, Und dann kann ich relativ einfach so eine Art kleine Pipeline bauen, die halt mehr als nur einen mein Use Case testet, sondern erstmal 10, 15 andere. Und da merkt man schon relativ schnell, okay, bewege ich mich in die richtige Richtung oder eher in die falsche Richtung. Und dann natürlich, umso größer der Scope wird, umso wichtiger ist, dass ich dedizierte Benchmarks habe oder Evaluierungen. Kann sein von Kundenbeispielen, wenn ich wie bei meinem Customer Support Agent bleibe, dann ist es natürlich praktisch, wenn ich alte Kundenbeantwortungen irgendwie dazuziehen könnte oder andere echte Daten hätte, die ich dafür nutzen kann. Man kann immer synthetische Daten generieren und dann brauche ich halt trotzdem Domain-Experten, die dabei mir helfen können, um sicherzustellen, okay, macht das Sinn oder nicht?
Und bis zu welchem Grad kann Eval auch komplett von KI übernommen werden? Also du hast gerade gesagt, Domain-Experten wahrscheinlich noch, um vielleicht einen ersten Input zu geben. Aber theoretisch kann auch viel auch einfach KI testen, oder?
Ich glaube, dass es so komplett hands-off funktioniert, das sind wir noch nicht. Ich glaube, das ist mehr so wie bei allen Themen kollaborativ. Also ich kann gemeinsam viel mehr erreichen als das Modell alleine oder als ich alleine, weil ich einfach viel schneller bin, viel schneller Dinge gegentesten kann, einen ersten Einblick darauf werfen. Aber dass wir das komplett automatisiert haben, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Mal gucken, wo wir in einem halben Jahr sind.
Ja.
Ist ja so schnell. Mega spannendes Thema und fairerweise auch bei mir etwas, was einfach zu wenig gemacht wird, weil kostet ja Zeit, man möchte ja produktiv sein und irgendwie sieht der Output schon ganz gut aus. Teil das mal mit dem Team, was soll schon passieren? Schreib mir auch mal auf die virtuelle To-Do-Liste auch mal die Skills mal ein bisschen durchtesten. Mega guter Tipp.
Ja, und ich glaube, was viele vielleicht vergessen, noch ganz kurz dazu. Am Anfang, ich erstelle ja einen Skill, weil entweder etwas nicht funktioniert oder ich eine gewisse Präferenz habe. Die Präferenz kann sich verändern, kann sich vielleicht auch nicht erinnern. Aber die Capabilities von den Modellen verändern sich ja immer. Das heißt, ich hatte selber schon zweimal den Fall, dass ich halt einen Skill erstellt hatte, weil ich den gebraucht habe, weil ein bisheriges Modell das nicht umsetzen könnte. Aber die nächste Generation brauchte den Skill gar nicht mehr, weil es einfach schon mehr oder weniger selber wusste, was es tun muss, um das umzusetzen. Das heißt, es kann sein, ich habe auch Skills, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche, weil das Modell das Thema mittlerweile selber lösen kann. Und das sind oft die Dinge, die ich einfach vergesse. Und am Ende, wenn ich einen Skill entfernen kann, ist es natürlich viel einfacher für mich, weil ich muss mir keine Gedanken mehr dazu machen. Ich zahle die Tokens nicht, ich habe keine höhere Latency, ich muss es nicht irgendwie maintainen. Deswegen das Thema ist auch, okay, wann kann ich einen Skill auch entfernen wieder?
Hat es auch schon mal den negativen Case, dass durch ein Modell-Update dein Skill einen negativen Impact hat auf das Ergebnis?
Du meinst, dass ich einen Skill habe, der...
Es kam ein Modell-Update und durch den Skill und durch die anderen Capabilities des neuen Modells ist mit dem Skill schlechter performt als ohne.
Ja, also ich normalerweise schaue ich, oder man sollte immer die Skills, sage ich mal, wenn sich, sage ich mal, der große Prozess verändert und man ein Gefühl hat, hey, hier stimmt irgendwas nicht mehr, vielleicht nochmal den Skill anschauen, weil jedes Modell hat halt trotzdem irgendwie einen anderen Charakter oder verhält sich ein bisschen anders. Und im Groben werden die Modelle natürlich besser, aber vielleicht habe ich einen Nischen-Use-Case, der sich anders verhält oder vielleicht verhält sich das Modell ein bisschen anders, wie es die Problemlösung angeht. Deswegen helfen mir natürlich in dem Fall die Evals, weil habe ich Evals für mein Skill, sei es trotzdem 10, 15 Beispiele nur, kann ich relativ schnell sehen zwischen einem und dem anderen Modell, ob das Ergebnis sich verschiebt oder nicht. Und wenn das Ergebnis natürlich negativ wird, dann muss ich schauen, okay, muss ich mein Skill verbessern? Ist es das Modell? Kann ich vielleicht wieder zurück zu meinem alten Modell gehen, weil ich das neue Modell für diesen Use Case gar nicht brauche?
Ist die nächste große Rolle bei Unternehmen Skill Manager und Eval Expert oder sowas?
Skill Manager vielleicht nicht, aber Evals definitiv. Also ich glaube, das sieht man auch schon, dass da jeder weiß, dass ich mehr Zeit darin investieren muss, wenn ich größere Erwartungen an die Modelle habe.
Ja, absolut. Lass uns nochmal zum Schluss jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken und einfach nochmal ein bisschen deine Meinung anzapfen. Und erstmal danke auch für die ganzen Insights und für das viele Grundwissen und auch vielleicht auch ein bisschen nerdigeres Wissen. Mega, mega wichtig. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, glaubst du, dass gerade die lokalen Modelle in den nächsten Jahren etwas ist, was zum Standard wird? Weil aktuell, ja, fühlt sich bei mich auch noch komisch an, lokales Modell ist irgendwie cool. Glaubst du, dass es da auch auf Konsumentensicht eher hinführt oder vielleicht eine hybride Lösung?
Ja, also definitiv. Und ich freue mich schon auch darauf. Ich glaube, das Thema ist einfach, man hat dieses peripher, ich brauche immer das größte, beste Modell, um etwas umsetzen zu können, und man verliert sehr schnell den Kontakt dazu, was, sage ich mal, lokale Modelle mittlerweile können. Und ich speziell bin darauf gespannt, alles, was sich im Thema Smart Home oder Smart Assistants zu Hause entwickelt, weil dadurch, dass wir sehen, dass ich auf meinem Android-Phone jetzt Gemma 4 nutzen kann, was Functions und Tool-Calling kann, sind wir nicht so weit davon entfernt, dass ich wirklich einen Smart Home Assistant habe, der mehr kann als irgendwie nur ein bisschen Wetter und einen Timer stellen, sondern halt wirklich mich supportet. Und hier halt das große Thema, und da bin ich auch einer auf der Seite, ist, wenn ich halt wirklich etwas bei mir zu Hause habe, was eventuell kontinuierlich läuft oder eventuell auch Bilder mit irgendwie aufnimmt, dann habe ich natürlich durch lokale Modelle schon eine mehr Kontrolle oder mehr Sicherheit, die ich selber beeinflussen kann. Und das ist für mich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und generell glaube ich, alles, was an Hardware, was wir konsumieren oder nutzen werden, wird KI mit integriert haben. Ich hoffe, dass wir nicht so sehr mehr darüber nachdenken müssen, so hey, ist es jetzt ein KI-Agenten oder nicht, sondern hey, das ist einfach die Funktion, und die Funktion ist like super hilfreich für mich und ich kann Dinge damit umsetzen, anstatt irgendwie, hey, habe ich jetzt in meinem neuen Android-Handy Gemini 4 oder Gemini 5 oder Gemma, sondern hey, ich habe halt einfach diesen Gemini Assistant oder wie auch immer das dann heißen wird, und das ist super hilfreich für mich, meine Dinge umzusetzen einfach.
Ich glaube, das wird auch einfach Commodity. Man macht sich dann halt eher, hat man halt eine KI oder halt nicht. Ich meine, sieht man ja bei euch auch bei Spark. Dahin geht es ja auch eine Chatbox am Ende des Tages. Ja. Hintenrum passiert aber ein bisschen mehr. Und ich glaube, da wird es am Ende wahrscheinlich einfach vielleicht die Chatbox oder der Voice-Input oder was auch immer sein. Aber der KI-Assistent. Und eine Doppelfrage. Gibt es, wenn du dir so die Entwicklung aktuell anschaust und auch der Markt, gibt es was aus deiner Brille total überschätzt wird aktuell und gleichzeitig auch andersrum auch unterschätzt?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so beantworten könnte. Ja, aber ich bewege mich, glaube ich, in einem sehr kleinen KI-Bubble, einfach in dem Bereich, wo wir arbeiten oder was wir tun. Und es ist vielleicht doch noch mal ein Stück weiter weg, was normale Unternehmen aktuell beschäftigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwas überschätzen. Ich glaube, wenn man sich die letzten 1-2 Jahre irgendwie anschaut, ist eins klar, dass Modelle besser werden, dass Modelle effizienter werden, dass Modelle auch kleiner werden. Ich glaube, den größten Fehler, den man halt irgendwie machen könnte, ist sagen, hey, wir haben jetzt Performance X, es wird nicht mehr besser. Und dass man sich darauf fokussiert, okay, was wir aktuell haben und nicht irgendwas in 1, 2, 3, 4, 5 Monaten kommt. Weil egal, was ich umsetze oder baue, es dauert ja eine gewisse Zeit. Und deswegen sollte ich eher dafür etwas entwickeln oder planen, für was in 5 bis 6 Monaten funktioniert. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen ambitionierter, wo ich denke, dass ich in einem Jahr bin. Weil Modelle werden besser und auch lokale Modelle werden besser. Ich glaube, das hat man auch in den letzten Jahren einfach gesehen. Und der Zugang wird einfacher. Das heißt, es wird eher immer mehr davon. Und wie kann ich dann am besten, sage ich mal, neue Dinge damit umsetzen?
Ich finde diese Überschätzung, die man irgendwie gar nicht mal in den Tag legen kann, halt auch krass. Wir sehen einfach, wenn wir die letzten Jahre so schauen, was da passiert ist. Und du sagtest, es wird besser. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Tipp, nicht diesen Status quo, den wir heute haben, als technologische, als einfach als so ist es jetzt und so bleibt es erstmal auch zu sehen. Und auch wenn es eine Challenge ist, glaube ich, ob du da noch einen Tipp für hast zum Abschluss, wie denkt man denn in 5 Jahre? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen da bin und sage so, ich muss jetzt was bauen und will eigentlich, ich habe deinen Podcast gehört, der Philipp hat gesagt, muss ich irgendwie vorstellen, was in 5 Jahren kommt?
Ja, ich glaube, ich würde mir nicht die Frage stellen, was in 5 Jahren kommt. Also ich glaube, das kann keiner beantworten. Auch wenn ich darüber nachdenke, wie wir irgendwie Projekte planen oder Dinge planen. Bei uns plant keiner in einem halben Jahr. Wir planen einfach, okay, wo sind die Themen, woran man arbeiten kann, was denken wir kommt in vielleicht 6 Monaten. Aber ich muss immer die Möglichkeit haben. Ich weiß, es ist oftmals schwieriger in ganz vielen Bereichen, dass man sich da ein bisschen dynamischer anpasst. Aber jeglicher 5-Jahres-Plan wäre, man kann es nicht mehr sagen. Also es ist wirklich super schwierig und ich glaube, ich würde mich eher darauf fokussieren, okay, wie kann ich mich halt so orientieren, dass ich mich in diesen 5 Jahren anpassen kann und davon profitieren kann und nicht genau festlegen, okay, so müssen wir in 5 Jahren aussehen.
Okay.
Also lieber etwas bauen, was sich der Veränderung anpasst, wo Veränderung zulässt, wo Innovation zulässt und nicht irgendwie festlegen, okay, die nächsten 5 Jahre beschäftigen uns wir mit Thema A, B, C.
Ja, ich glaube, dass wenn man nur die letzten 2 Jahre so schaut, das hat man gesehen, da gab es viele Dinge, die man jetzt nutzt, die Standard sind, die man sich vor ein paar Jahren, ich jedenfalls noch nicht hätte vorstellen können. Mega guter Hinweis. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ja sehr unterschiedlichen Themen, dass du uns ein bisschen abgeholt hast in die Gemini, in die Gemma-Welt, in die Eval-Welt, alles Themen, die vielleicht, die eigentlich ziemlich wichtig sind, aber die vielleicht für viele einfach gar nicht so präsent sind, obwohl sie irgendwie im Internet rumschwirren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, freue mich aufs nächste Mal.
Gerne. Ciao.
Tschüss.